Ja, Weihnachten mit Frankfurter Würstchen und Kartoffelsalat, so war das früher gewesen bei uns. Weihnachten, ja, aber nicht immer nur war das einfach nur harmonisch. Mein Vater wollte nicht so gerne mitsingen, hat eher so gegrummelt beim Singen. Kaum den Mund aufgekriegt, aber irgendwie war er doch dabei. Und in manchen Familien bemüht man sich so darum, um eine friedvolle Weihnachten, aber doch knirscht es und knarzt es an manchen Ecken und Enden und man versucht, das irgendwie noch zusammenzuhalten. Und dann gibt es die Familien, wo es schon längst um die Ohren geflogen ist, wo schon gar kein Friede mehr herrscht in der Familie. Und doch, Weihnachten, die Menschen in Deutschland, sie feiern es immer noch, ob sie in die Kirche gehen oder nicht. Und viele feiern es mit dem Schmerz, dass sie auch alleine sind, dass vielleicht die lieben Angehörigen schon gestorben sind oder sie einfach nicht auftauchen. Und darin steckt dann doch, wenn man sich dann erinnert, wie es vielleicht früher einmal gewesen ist, da steckt doch etwas drin von dem Schmerz und der Sehnsucht nach dem Frieden, der da sein sollte, aber nicht da ist. Und ich glaube, Gott selbst hat uns diesen Wunsch und diese Sehnsucht nach seinem Frieden in unsere Herzen gelegt und hat uns erinnert, dass es nicht nur um unser Leben geht bei diesem Frieden, sondern dass der Wunsch nach Frieden, diese Sehnsucht schon seit Tausenden von Jahren ein Wunsch ist, den die Menschen haben, wonach sie sich sehen, wovon sie träumen. Und auch der heutige Predigttext, der bei dem Propheten Micha steht, der handelt von diesem Frieden, von dieser Sehnsucht. Aber das war nicht nur einfach eine Träumerei nach Frieden. Nein, das waren Worte des lebendigen Gottes, die dieser Prophet empfangen hat, die ihn eine Sehnsucht nach diesem Frieden gegeben haben. Und doch, ja genau, vielleicht auch weil er in einer schwierigen Zeit gelebt hat, im 8. Jahrhundert vor Christus, in einer Zeit, wo die Obrigkeit in Jerusalem und Samaria eben nicht für Recht und Gerechtigkeit gesorgt hat und damit es nicht geschafft hat, den Frieden im Land aufrechtzuerhalten, da kommen die Worte des Propheten Micha überwiegend Drohworte, das Ansagen des Unheils, das kommen wird, die Ansage, dass Landschaften Israels zerstört werden, dass ja sogar Jerusalem auch zerstört werden wird. Und aber auch mitten in diesen Ansagen sind Worte der Hoffnung, Worte, die weiter hinausreichen als über diesen Tag, die über dieses Jahrhundert hinausreichen, die weit in die Zukunft schauen, die eine Hoffnung geben, die trägt, eine große Hoffnung. Und so lese ich aus dem Propheten Micha, Kapitel 4, Vers 14 bis Kapitel 5, Vers 4. Jetzt aber zerraufe und zerkratze dich, denn man belagert uns und schlägt den Richter Israels mit Rute auf die Backe. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang an und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit hin, dass die, welche gebären soll, tatsächlich geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Welt. Und er wird der Friede sein. Er wird der Friede sein. Darin höre ich die prophetische Ansage, die Ankündigungen des Friedenfürstens, unseres Herrn Jesus Christus. Und das Erstaunliche war, geschrieben in einer Zeit, wo Krieg herrschte. Und das Erstaunliche ist, dass Frieden hier nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg ist, nicht einfach nur die Abwesenheit von Streit, nicht einmal nur ein Zustand, der Zustand des Friedens, dann hätte da gestanden, und es wird Friede sein. Aber wir lesen, und er wird der Friede sein. Friede ist also eine Person, Jesus Christus selbst. Schwierige Worte sind das, die wir da gehört haben, zumindest für meinen Geschmack. Und deswegen möchte ich mit uns einmal diese Verse einen nach den anderen durchgehen. Es fängt an mit: Jetzt aber zerraufe und zerkratze dich, denn man belagert uns. Zerraufen und zerkratzen, das hört sich nicht gut an und wir wissen nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Es kann sein, dass das Klage ist, Totenklage ist, dass es Klage um etwas ist, was großen Schmerz hervorgerufen hat, dass sich Menschen vielleicht so wie Hiob gekratzt haben. Aber es kann auch sein, dass es eine religiöse Handlung war, vielleicht auch sogar in einem Götzendienst, vielleicht sogar in einem Baalsgottesdienst. Und dann wäre es eine harsche, eine zynische Ansage: Ja, nun kratz dich doch. Das hilft doch nichts, dich selbst zu kasteien. Denn du siehst doch hier, die Truppen sind schon da und belagern unsere Stadt. Zerkratze dich, du Tochter der Streifschar, heißt es. Nicht mehr du Tochter Zion. Eine Streifschar, ja, das ist ein kleiner, wilder Haufen von Kriegern, der durch die Lande zieht. Kein organisiertes Heer, kein Heer, das in der Lage ist, Feinde abzuwehren. Streifschar, unruhig durchs Land ziehen. Das symbolisiert für mich den Zustand der Abwesenheit des Friedens, wenn wir unruhig sind. Und der Kirchenvater Augustinus sagt einmal: Unruhig bin ich, bis ich Ruhe finde in dir. Und weiter geht es. Man schlägt den Richter Israels mit der Rute auf die Backe. Und es ist heute noch schlimm, wenn man eine Ohrfeige bekommt. Wenn ein erwachsener Mensch geohrfeigt wird, ist das auch heute noch eine große Demütigung. Denn man trifft ihn auf den Kopf. Und hier wird diese Ohrfeige noch verstärkt durch den Ausdruck: Das ist nicht nur mit der Hand, sondern auch mit einem Stock, mit einer Rute. Und diese Ohrfeige, sie trifft nicht irgendwen, sondern den Kopf des Staates, den Richter Israels. Richter Israels. Damit ist der König von Israel gemeint, denn er richtet auch. Er ist praktisch die oberste Gerichtsinstanz. Und darin verbirgt sich auch eine Kritik an eben diesem König, der nicht für Recht und Gerechtigkeit gesorgt hat. Denn mit dem Wort Richter Israels blickt Micha zurück auf die Zeit, bevor es Könige gab in Israel, als Gott selbst Menschen berufen hat und mit seinem Heiligen Geist ausgestattet hat, um das Volk gegen die Feinde Israels zu verteidigen. Ohne dass da eine große Organisation dahinter stand, eines Königreiches mit all seinen Institutionen. Ohne ein stehendes Heer, sondern mit einer Spontanarmee haben sie sich verteidigt. Im Vertrauen auf Gott und im Wissen, dass Gott sie beschützen wird. Und wenn dann also dieser König mit den Richtern verglichen wird, dann ist das eine weitere Kritik daran, dass sie das Leben in Israel nicht so gestaltet haben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Auch eine Demütigung. so genannt zu werden, in dem Wissen, ich kann mein Volk nicht schützen. Und dann wechselt der Ton. Es kommt Rettung. Es kommt eine liebevolle Anrede. Und du, Bethlehem Ephrata, und du, die du klein bist unter den Städten in Juda, zu dir wird sich Gott in seiner Herrlichkeit kommen. Er wird zu dir kommen und dich herrlich machen, dir neuen Wert geben, auf dich, auf die man nicht so richtig geschaut hat, die nicht so wichtig war, auf dich, die man übersehen hat, so wie man David übersehen hat in seinem Haus, den kleinen Jungen auf dem Feld als Hirte. Sein Vater hat ihn übersehen, seine Brüder haben ihn übersehen, ja, selbst der Prophet Samuel hat ihn übersehen, aber Gott hat ihn nicht übersehen. Bethlehem, zu dir, nicht zu Jerusalem, nicht zu dieser wichtigen großen Stadt, sondern zu diesem kleinen Dorf, was nur 9 Kilometer südlich von Jerusalem liegt. Da soll der Wurzelstumpf einen neuen Trieb bekommen. Da spricht Gott sein Volk neu an. Da macht Jahwe das Kleine, das Normale groß und wichtig. Hier macht Gott klar, dass seine Heilsgeschichte mit Israel nicht zu Ende ist, sondern dass er sie noch vorhat auszuweiten. Und so steht das Neue, was kommen wird, in Verbindung mit dem Alten, was gewesen ist. So steht der kommende König, der Messias, in Verbindung mit dem gekommenen, eingesetzten König David. Und genau das wird im Matthäusevangelium im Kapitel 2 ab Vers 6 aufgegriffen. Ich lese: Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha im Kapitel 5, Vers 1. Und nun in kleiner Abwandlung: Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und doch, zu Zeiten des Propheten Micha ist es noch nicht gut. Geduld ist notwendig, verbunden mit der Ansage, dass auch noch eine Leidenszeit bevorsteht. In Vers 2 heißt es: Gottes Plage geht weiter. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Es ist auch darin noch ein weiterer Aspekt des Heils Gottes für sein Volk versteckt, nämlich, dass er die Israeliten, die verstreut worden sind, ins Exil zurückführen wird. Vers 3: Aber dann wird der auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Welt. Hier blitzt sie wieder auf, die Herrlichkeit Gottes, die auf diesem neuen König ruhen wird. Und er wird eingesetzt sein von Jahwe selbst und gekrönt und herrscht in Herrlichkeit, und zwar weltumspannend. So wie wir heute weltumspannend Weihnachten feiern und Gott damit ehren und uns bewusst machen, dass er bei uns ist. Ja, er wird groß werden bis an die Ränder der Erde. Und er wird sein Volk weiden. Da steckt das Hirtenamt drin, das von König David geprägt worden ist, wo er als Hirte vorbereitet worden ist auf seine Zeit als König. Und fast alle christlichen Herrscher, Könige meine ich, haben für sich dieses Hirtenamt in Anspruch genommen. Und damit gesagt, ja, wir wollen versuchen, in Gottes Gerechtigkeit zu regieren. Es steckt also in diesem Symbol des Hirten gleichzeitig das Symbol des Königs. Beim Propheten Hesekiel heißt es, und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll. Und er soll ihr Hirte sein. Das Ganze wird gekrönt mit der Verheißung des Friedens. Er wird der Friede sein. Nicht es wird Friede sein. Das klingt so anders als erwartet. Wir würden denken, es wird Frieden kommen. Aber eigentlich müssten wir sagen, er wird Frieden kommen. Denn Jesus Christus ist einen anderen Weg gegangen, als ihn die Menschen von ihm erwartet haben. Er als König hat keine Truppen gesammelt, er hat keine Streifscharen um sich herum gesammelt, die durchs Land gezogen sind, um die Römer mit Gewalt zu vertreiben. Nein, er baut auf die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Er heilt die Kranken. Er schenkt den Blinden das Augenlicht. Er öffnet den Tauben die Ohren. Lahme können gehen und vor allem den Armen wird die fröhliche Botschaft vom Frieden Gottes verkündigt. Das hat Menschen damals, zu Jesu Zeiten, aber auch vielleicht heute noch, immer wieder Menschen an Jesus verzweifeln lassen, so nach dem Motto, könntest du nicht viel mehr tun? Könntest du nicht diese schrecklichen Verhältnisse jetzt und hier schon ändern? Könnte nicht der Terror ein Ende haben? Könntest du nicht mit Macht eingreifen, mit Feuer kommen? Nein, sein Feuer sieht anders aus. Es ist das Feuer der Liebe, der bedingungslosen Annahme in Jesus Christus. Ein Feuer, das so stark glüht, dass es uns Menschen verändern kann. Ein Feuer, das nicht von den Starken ausgeht, sondern ein Feuer, das ausgeht von den Schwachen. Denn er hat uns verheißen, dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und schwach sein, das heißt nicht, dass das nicht auch schwierig und anstrengend sein kann oder herausfordernd sein kann. Es heißt nämlich auch, dass wir nicht zurückschlagen. In dem Moment, wo uns Unrecht passiert, wo wir vielleicht angelogen werden, wo wir übers Ohr gehauen werden, wo wir beleidigt werden, wo man etwas Schlechtes über uns sagt. Sondern Jesus sagt, seine Feinde lieben ist nichts anderes als mindestens 77 Mal zu vergeben. Das heißt, auf die eigene Rache zu verzichten. Das ist radikale Nächstenliebe, unsere Feinde so zu lieben. Das bringt Frieden. Das bringt den Nährboden für die Liebe Gottes. Ephrata heißt auf Deutsch das Fruchtfeld. Und wenn das Feld so bereitet ist mit der Liebe Gottes, dann kann Gutes daraus erwachsen. Aber nicht einfach erwachsen, sondern es steht dahinter die Verheißung Gottes, dass das unser Leben und das Leben unserer Gesellschaft verändern wird. Aber diese Herausforderung, immer wieder und immer wieder zu vergeben, das schaffe ich nicht aus meiner eigenen Kraft heraus. Ich weiß selber, wie schnell ich genervt sein kann, wenn mal jemand komisch mir kommt. Da merke ich, ich brauche mehr als meine eigene seelische Kraft. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß, dann, genau dann brauche ich es, dass Christus in mir lebt durch den Heiligen Geist. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist nichts, was heute und jetzt und hier einmal passiert, was man einmal hört und dann funktioniert das einfach so. Nein, es ist ein Weg, den wir mit Jesus gemeinsam gehen, ein Weg, auf dem er uns verändert. Ein lebenslanger Lernweg. Es ist ein Leben in Frieden. Im Frieden Gottes, in Jesus Christus selbst. Denn er ist unser Frieden. Und in diesem Frieden finden wir Ruhe in dieser unruhigen Welt. In dieser Welt, die mich manchmal verzweifeln lässt. Es ist der Friede, der versöhnt, der Menschen zusammenbringt. Friede mit unseren Mitmenschen, Friede mit mir, Friede mit Gott. Und doch, unser Alltag ist vollgestopft. Da passiert so viel, dass diese Sehnsucht nach Frieden manchmal verschüttet gehen kann. Und doch heute, da klopft Jesus nochmal an unsere Herzenstür und sagt: Lebst du in Frieden? Hörst du mich? Hörst du mein Wort? Weißt du, meine Worte, sagt Jesus, sie verändern dich. Meine Worte führen dich zu mir, dem Friedefürst. Und so freut euch, denn der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.